Willkommen beim wöchentlichen Sport-Podcast vom Blicksport. Diese Woche haben wir einen Gastbeitrag von Emanuel Gysi aus Nordamerika, der uns eine Frage stellt zu der NFL. Dann reden wir schnell über den Super Bowl ein bisschen und ganz viel über Fußball, bis es geht.
Pro
und Contra.
Das Streitgespräch. Eine Sportwelt, zwei Redaktoren, zwei Meinungen.
Offensiv. Offensiv ist wie Macken wie im Platz.
Man muss auch lernen, damit klarzukommen, einen Schlag zu bekommen.
Nach vorne immer wieder einen Nadelstich setzen.
Ich weiss nicht, wie lange wir noch Zeit haben. Jetzt kommen wir zuerst noch die Scheissponys.
Ja, Burschen, die gute Nachricht zuerst. Euch kann man offensichtlich allein lassen. Mindestens nach dem zu urteilen, was ich letzte Woche gehört habe, was ihr da in meiner Abwesenheit fabriziert habt. Jetzt aber zur Sache. Ich will über Super Bowl reden. Ich bin ja gerade in Übersee, haben wir den selbstverständlich auch zu Gemüte geführt. Habe auch gar nicht so schlecht gefunden, wie man an gewissen Orten, vor allem aus europäischem Mund, hat können hören. Vielleicht auch von Leuten, die sonst, ja, nicht so furchtbar viel Football schauen. Gehört halt auch dazu, dass nicht nur die Offensiven wissen, wie ihr Job funktioniert, sondern auch die Defenses, ob die mal etwas zu sagen haben, dass nicht alles so funktioniert, wie es geht, dass nicht nur Punkte regnet, bis zum geht nicht mehr. Aber sei es drum, eigentlich möchte ich reden über das Dopingproblem von der NFL. MVP vom Super Bowl, der Julian Edelman, relativ schildernde Figur, Patriots Receiver, anfangs von dieser Saison für 4 Match gesperrt worden. 4 Match, nur 4 Match für ein Dopingvergehen. Ein Viertel Saison lang hätte müssen zuschauen. Ein Viertel von der Qualifikation, das ist absurd, oder? Also, einer, der offensichtlich bescheisst, der offensichtlich etwas einnimmt, wo man nicht sollte, weil man sich verbotenen Vorteil verschafft damit. Ja, ist ein weiterer Grund dafür, warum als man im Gegensatz zu den wenigen Punkten vom Super Bowl als Europäer die NFL dann im einen oder anderen Fall gleich nicht so furchtbar ernst darf, muss, sollte nehmen. Mindestens was die Dopingbekämpfung angeht. Offensichtlich geht da das Geld und die Unterhaltung vor der Gesundheit und vor der Fairness den anderen Athleten gegenüber. Sag ich, was sagt ihr?
Ja, der Emanuel, jetzt kann ich sagen, Emanuel Gysi in Nordamerika hat festgestellt, dass der NFL ein Dopingproblem hat. Der MVP vom Super Bowl, Edelman, ist nämlich Anfang Saison gesperrt gewesen wegen der Einnahme von sogenannten Performance Enhancing Drugs, also PEDs. 4 Spiele hat er gekriegt von das. Viel zu wenig sieht das. Hat der NFL tatsächlich ein Dopingproblem?
Also gut, ich will nicht ausschliessen, dass der NFL ein Dopingproblem hat. Ich meine, wenn man die Leute anschaut, die sehen schon noch parat aus. Aber es sind halt ein bisschen andere Vorstellungen als bei uns. Football ist sehr eine Sportart, wo einen hohen Preis zahlt wird, körperlich, und wird vielleicht sicher mal nachgeholfen.
Sie haben auch ganz eine andere Politik dort. Die grossen Sportverbände, wie auch die NHL übrigens, die dürfen eigentlich selber bestimmen, was für sie Doping ist und was nicht. Also, dass man es richtig versteht. Die WADA zum Beispiel hat bei der NHL eigentlich nichts zu sagen. Interessant werden die Teilnehmer dort erst, wenn sie zum Beispiel bei Olympia mitmachen. Dort gelten dann natürlich die Regeln von der WADA und vom IOC. Aber während die NHL spielt oder die NFL, hat eigentlich niemand etwas zu sagen dort. Ist das nicht ein bisschen verrückt?
Es ist ein bisschen verrückt. Darum, Football versteht sich natürlich als der grösste Sport, den es überhaupt gibt. Die haben eine gewisse Arroganz, die man sonst die anderen Sportarten nicht kennt. Die nennen sich dann auch Weltmeister, wenn man gewonnen hat. Und ja, ich glaube, das ist einfach die Arroganz von der NFL, dass die machen, wie sie es wollen. Und 4 Spiele NFL ist nicht das gleiche wie 4 Spiele im Hockey oder im Fußball. Das ist, sind grössere Werte.
Ein Viertel von der Saison eigentlich, 16 Quali-Spiele in der NFL, ist schon noch recht viel. Und wenn dann wahrscheinlich auch noch der Lohn flöten geht, nehme ich an, wirkt sich das recht aus. Grundsätzlich finde ich auch, also die Liga, wenn sie selber kann bestimmen, was für sie Doping ist und wie das gehandelt wird, dann finde ich es recht krass, muss ich sagen, wenn dann 4 Spiele, ein Viertel von der Saison, ist immer noch lang. Also nichts ist das nicht.
Gut, wir vergleichen es natürlich mit 2 Jahren, wo sonst jemand in einer anderen Sportart, einer olympischen Sportart weg ist. Und 2 Jahre ist schon eine andere Dauer für einen Sportler natürlich. Aber ich glaube, für die NFL passt es so. Die haben auch nicht die gleiche Imageprobleme wie im Baseball, wo natürlich ein Spieler nachher brandmarkt worden ist, wenn er mal mit Doping in Verbindung gebracht worden ist. Ich glaube, wir gehen zum nächsten Thema. Oder das nächste Thema ist das grosse, wo wir bleiben bei der Super Bowl.
Genau.
Und dort ist die Frage, Halbzeitshow. Hat es bei dir gelangen bis zur Halbzeitshow überhaupt?
Nein, ich habe irgendwie einen prophetischen Anflug gehabt und habe gesagt, das wird nichts, und bin gelegen. Gut, ich muss ja sagen, das Spiel ist recht Tauch gewesen, wenn du nicht Football-Fanatiker und Experte bist. Eine Defensivschlacht, erwarte ich ein bisschen etwas anderes, aber scheinbar habe ich die Halbzeit schon verpasst. Für mich braucht es die gar nicht. Die sollen weiterspielen und den ganzen Klamauk rundherum interessiert mich eigentlich eh nicht.
Ja, aber ich meine, es ist doch schön, grundsätzlich so eine Halbzeitshow, da zieht man auch Leute rein, die vielleicht nicht im Sport so daheim sind. Ich muss jetzt sagen, Maroon 5, das ist wirklich nichts gewesen, aber generell hat es schon ganz beeindruckende Halbzeitshows gegeben wie Super Bowls.
Das mag sein, ja. Ich bin generell eigentlich gegen die Verkommerzialisierung, liegt ein bisschen im Trend, wenn man das sagt, vom Sport. Aber, ja, aber ich finde es einfach zu viel. Das ist, normalerweise spielen die ja direkt weiter, oder? Es gibt einen kurzen Unterbruch und nur während dem Super Bowl gibt es irgendwie eine halbe Stunde Pause.
Und jetzt willst du plötzlich, jetzt hast du auch gut verdient als Hockeyspieler, jetzt willst du kein Kommerz mehr im Sport. Das gehört doch dazu, da muss Geld reinkommen und das ist auch gut, das geht ja in den Sport rein, unter dem Strich.
Also, dass ich gut verdient habe, sagst du.
Also, ja.
Ich finde, es hat auch mit dem nichts zu tun. Die Leute sollen anständig gezahlt werden, aber dass man immer noch alles ausreizen muss und das auswalzen muss, das ganze Programm, das begreife ich nicht unbedingt. Wir haben eine Schwierigkeit in Deutschland, DFB-Pokalfinale, glaube ich, wo die beliebte Helene Fischer eingeschaltet haben, die nachher nicht gepfiffen worden ist. Also man sieht, die Leute gutieren das nicht überall. Es ist vielleicht auch in Deutschland, bei uns im europäischen Raum, hat das nicht so Tradition, dass man die Pause so auswalzt.
Ja, aber es ist eine kulturelle Frage auf der einen Seite. Das ist sicher unterschiedlich in Deutschland im Fußball, wo man den Anti-Kommerz-Reflex sehr zügig hat. Ich sage einfach, da holt man Geld rein in den Sport und das macht es besser als irgendwo sonst in der NFL. Die wissen, wie man es macht.
Gut, wechseln wir zum Eishockey. Wieder mal eine Nazi-Pause kurz vor den Playoffs. Sehr beliebtes Stilmittel bei uns. Bringt das irgendetwas? Wenn wir nicht einfach gescheiter durchspielen? Ich finde das völlig ein falscher Zeitpunkt für eine Nazi-Pause.
Ja gut, die Pausen sind ja nicht irgendwie willkürlich von den einzelnen Verbänden gewählt, aber die sind gegeben und ich finde, so wie man es jetzt macht, ist es ideal genützt. Man sagt, man holt da nicht die wichtigsten Spieler von allen Mannschaften, sondern da spielt man mit U25 Spielern, mit Spielern, die Zukunft haben oder die schauen, ob die Zukunft haben und dann eine internationale Erfahrung geben. Das passt haargenau für mich.
Also U25 Spieler, das heisst, das würde ja bedeuten, dass alle wichtigen Spieler bei den Clubs U25 sind.
Ja gut, in der Tendenz sind natürlich schon die, da hat man ja eher Spieler, die noch nicht ganz den Status haben in ihren Clubs, die jetzt da aufgeboten worden sind, oder?
Ja gut, aber Kloten gibt jetzt zum Beispiel den Joren van Bottelberge ab und der wird ja wahrscheinlich elementar wichtig sein für die im Aufstiegsplayoff dann.
Ja gut, aber Kloten hat jetzt ja noch ein bisschen Zeit, bis die Playoffs dann anfangen. Sie sind bereits qualifiziert für die Playoffs und am Joren van Bottelberge wird das sicher nicht schaden. Wir gehen zum nächsten Thema, Fußball. Jetzt sind die Spiele abgesagt worden en masse. Warum spielt man eigentlich im Winter Fußball in der Schweiz?
Ja, dann musst du mich nicht fragen. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn so etwas passiert. Man fängt wahnsinnig früh an, im Winter, im Januar, Februar, und muss dann Spiel absagen. Passiert jedes Jahr, man lernt scheinbar nichts daraus. Warum spielen sie nicht im Sommer, wenn es schön warm ist? Also so einen schönen Sommerabend zum Beispiel.
Brütend heiß heisst das, nicht schön warm, brütend heiß. Das ist nicht, oh, da kann man doch nicht auf einem Platz rumrennen, wenn die Sonne aufeinander brennt.
Nein, man könnte zum Beispiel am früheren Abend spielen, so um 6:30, 7:00. Dann ist es vielleicht nur noch 28, also schön angenehm, brütend heiß ist das nicht mehr. Und die Leute hätten auch Freude, also lieber im Sommer irgendwie einen Fußballmatch schauen von außen, als jetzt bei minus 5 Grad, wenn das Terrain Schnee bedeckt ist. Das macht überhaupt keinen Sinn.
Dino gibt mich geschlagen, du hast recht, ja, ich muss es zugeben. Ja.
Einfach so?
Ja, gut. Gib mich geschlagen. Wo du recht hast, hast du recht.
Dann haben wir noch etwas Interessantes. GC, wo geht ihr hin? Jetzt war irgendwie die Stadionabstimmung, Aufbruchstimmung und GC trudelt irgendwie einen richtigen Abstieg.
Ja gut, ob die sportlich absteigen, das ist ja nochmal eine andere Frage. Aber die Frage, was sind überhaupt Perspektiven für einen Club? Rekordmeister ist Stichwort. 26, 27 Titel, 27 sagen sie dort, 26 sagen die bösen Zungen, wo der inoffizielle Titel, wo der erste war, nicht zählt. Aber wohin geht es mit GC? GC war eigentlich jahrelang der Inbegriff von einem Top-Club, der hohe Ansprüche hatte, der ein Premium-Produkt war. Und jetzt ist man identitätsmässig im Niemandsland und das kann einfach nicht funktionieren.
Ja, was kann man dagegen machen?
Ja gut, wir müssen schauen, dass sie irgendwann wieder genug Leute herbringen, die Kohle bringen, die da wieder ein richtiges GC herbringen können.
Ja, und wird das passieren? Also ich sehe das nicht. Das geht ja seit Jahren so, dass immer wieder Wirren umeinander, wer gibt Geld, wer nicht, die steigen aus, kommen wieder neu dazu. Ein wirklicher mal ein Entscheid, ein Signal pro GC, dass es wieder werden wo es muss wie früher. Das hat man eigentlich bis jetzt nicht gehabt, oder?
Ja gut, man versucht die Quadratur des Kreises. Man versucht jetzt damit Nachwuchsförderung und dann ein bisschen gut sein und dann möglichst noch gute Leute finden. Das geht nur, wenn man höchste Kompetenz herbringt. Dann findet man Resultate her, findet gute Junge und wird ein bisschen hip auch wieder als Club. Aber ich glaube, entscheidend wird sein, Leute zu finden, die dort Geld bringen, die nachher das Kommando übernehmen und das braucht einen Umbruch. Aber glaubst du, zu GC haben wir schon genug gesagt, oder? Mm. Reden wir über das, was GC in der Schweiz mal war, was Bayern immer noch ist. Jetzt muss man sagen, dort hat sich auch noch der Goalie Neuer verletzt. Ist das die Chance für dein Gladbach?
Für mein Gladbach, richtig, ja. Wird gemeinhin immer noch ein bisschen belächelt und unterschätzt. Habe ich letztes Mal auch bei dir übrigens gemerkt. Ja, Gladbach, komm. Und dann gegen dein Schalke 2-0 gewonnen auf Schalke.
Hat mich nicht beeindruckt, gar nicht.
Ja, gut, aber lieber 3 Punkte als... Kein Punkt.
Ja, mit ein bisschen Hilfe von Schiedsrichter, aber
ah, ja, das diskutieren wir nicht.
Das ist ja, du hast ja dich auch schon
ausgearbeitet, die Videothematik. Die Frage ist, ob Gladbach tatsächlich in der Lage ist, zum quasi Bayern als Dortmund-Jäger ersetzen.
Ja, das sehe ich nach wie vor überhaupt nicht plastisch. Ich glaube, die Mannschaft hat einfach nicht die Qualität, die Bayern und Dortmund haben. Die spielen eine sehr gute Saison mit einer gewissen Effizienz auch. Und die sind genau am richtigen Ort, wenn die am Schluss Dritte sind oder Vierte. Aber ich glaube, ganz oben nein, das sehe ich nicht.
Ja, ich muss deine Kenntnisse als Fußballprofi oder Fachmann wirklich anzweifeln. Jetzt, ich denke, dass die durchaus die Möglichkeit haben, die Saison, wenn sich nämlich Bayern und Dortmund vielleicht nur noch auf sich selber konzentrieren und dann vergessen, dass da noch ein anderer
rum ist. Du willst mir allen Ernstes sagen, dass Gladbach am Schluss von der Saison vor Dortmund oder Bayern ist? Nein, nie. Aber gut.
Wir können gerne 5 Stutz drauf wetten. Mindestens einen schaffen, sage ich. Wichtig für mich ist, dass sie oben dabei sind, internationaler Wettbewerb und weiterhin an dem Projekt arbeiten, wo sie dran sind.
Mit einem guten Job dort.
Das mit einem guten Job. Nicht die gleichen Mittel, klar. Und da holen sie eigentlich das Maximum raus. Mit dem Trainer, dort bin ich noch nicht ganz verkauft. Der hat der Häkchen, Lehrertyp, Hausmeistertyp. Aber scheinbar bringt das doch auf die Reihe. Geben wir ihm ein bisschen Kredit. Ebenfalls Bundesliga, Nürnberg-Goli. K.O. gegangen. Jeder hat es gesehen und der muss weiterspielen. Also es gibt fast in jeder Sportart mittlerweile ein Concussion-Protokoll, also Kinderschütterungsverfahren, wenn etwas passiert, sieht man, sofort rausholen. Also das ist eine Fahrlässigkeit, was die gemacht haben.
Ja gut, im Fußball ist man da wirklich absolut rückständig, was das betrifft. Irgendwann wird es dann Klagen geben und dann geht alles wieder schnell, aber das wird sicher noch, weil das nicht ein nordamerikanisch prägter Sport ist, nicht so schnell gehen. Ich glaube, sie in der nordamerikanischen Sportart ist mir dort auf die Sprünge geholfen worden, indem es die Sammelklagen gegeben von Opfern von Hirnerschütterung. Und das braucht es wahrscheinlich im Fußball eigentlich auch.
Ja, aber das müsste ja ein Arzt sein, der sagt, Moment, der Goalie sofort raus, überhaupt keine Diskussion. Oder spielt da taktische Überlegungen eine Rolle? Der Trainer hat dann wahrscheinlich gedacht, ja gut, wenn ich jetzt den Goalie auswechsle, habe ich nur noch 2 nachher, gibt mir einen Nachteil. Aber du kannst ja nicht die Gesundheit von einem Spieler so offensichtlich aufs Spiel setzen.
Im Fußball denkt man so wie vielleicht vor 10 Jahren im Eishockey. Wenn es nicht so schlimm ist, dann geht es weiter. Auf 10 beißen, komm ich in den Kopf, das ist kein Problem. Und das ist natürlich völlig falsches Denken.
Kann ich bestätigen. So ist es tatsächlich gewesen. Man hat gesagt, das ist nicht so schlimm. Man sieht ja nichts, also weitermachen.
Lass uns über englischen Fußball reden, richtig schönen, wunderbaren Fußball. Liverpool im Moment harzt jetzt ein bisschen, schon wieder eine Führung verspielt, nur 1-1 gegen West Ham. Kommt jetzt grosse Nervenflatter?
Ich hoffe es nicht, ich bin wahnsinniger Anhänger von Jürgen Klopp. Ich finde das fantastisch, was der dort leistet in Liverpool, wie der die wieder hergebracht hat mit dieser Spielweise, wo er quasi 1-1 aus der Bundesliga in die Premier League übersetzt hat, vielleicht noch ein bisschen verfeinert hat und jetzt... ich sage, dass man eine Saison hat, wo man jeden Match einfach gewinnt. Das gibt es praktisch nie. Das gibt es nicht und nie. Also mit dem muss man rechnen. Und darauf ankommt es jetzt, wie sie wieder aufstehen. Also wenn sie den nächsten Match jetzt auch nochmal Mühe haben oder verlieren, dann muss ich sagen, ja gut, da stimmt etwas nicht mehr.
Eben, also grundsätzlich ist Schwarz-Weiß-Denken da aus meiner Sicht angesagt. Entweder haben sie am Schluss den ersten Premier League-Titel oder sie haben ihn nicht. Und das ist die einzige Frage, die sich am Schluss stellt. Und im Moment, dunkelt es mich, sind sie ein bisschen auf dem Holzweg. Ihre grösste Chance ist wahrscheinlich, dass Manchester City im Moment auch nicht der wunderbarste Fußball spielt. Die haben zwar gegen Arsenal gewonnen, aber die sind nicht im Höhe von ihrem Schaffen.
Also kann man sagen, Liverpool wird trotzdem Meister?
Also von mir wirst du das nie hören.
Oder nicht, weil du für Manu bist, gell?
Nein, das ist ja für mich jetzt, also das ist zwar wahr, aber ich bin ja, das ist ein bisschen Pest oder Cholera, wenn man Manchester City oder Liverpool zur Auswahl hat. Ich sehe das eher relativ emotionslos. Mir gefällt der Fußball, den Liverpool spielt, auch sehr. Das muss ich sagen. Da läuft etwas in der Regel, aber er braucht natürlich die Energie von dieser Mannschaft und da könnte am Schluss sich in den Saft ausgehen, wenn dort das Feuer nicht mehr so, das Feuer noch da ist, aber die Kohle fehlen zum Nachlegen.
Schön gesagt.
Endspurt.
Wir gehen zum Endspurt. Ebenfalls Fußball. Copa del Rey, Spanien. Barcelona hat die Chance, zum fünften Mal in Serie den Kübel zu holen. Wäre das nicht eine Möglichkeit für Real, vielleicht eine Trendwende zu schaffen?
Ja gut, Real hat andere Trophäen in den letzten Jahren. Größere Trophäen.
Aber im Moment haben sie ein bisschen Mühe, oder?
Der Kübel mit den grossen Ohren, wenn ich den einmal nenne, Champions League, ich glaube, der ist doch ein bisschen wichtiger als die Copa del Rey, die wir vor ein paar Jahren gar nicht gewusst haben, dass sie gibt. Das nächste Thema, Fisbos. Gianfranco Casper hat gesagt, in Diktaturen sei alles ein bisschen einfacher und auch von Klimaschützern hat er auch nicht so den Plaustern. Was hältst du davon von seinen Aussagen?
Aschegrau, das Interview, das gegeben hat. Das ist ein typisch Funktionär, weltfremd und realitätsfremd bis zum geht nicht mehr. Muss man dann eigentlich sagen, sämtliche Unterstützung und Schweizer Skiverband sollte eigentlich austreten aus dem Sauhaufen dort. Etwas ganz anderes. Wir haben Golf gehabt.
Ja.
Du willst mir eine Frage zum Golf stellen jetzt?
Ja, gut, so haben wir es eigentlich geplant, oder? Ricky Fowler ist der Mann, der in Phoenix gewonnen hat, trotz Double und Triple Bogey in der Schlussrunde. Ich meine, was ist eigentlich unmöglich, oder?
Es ist eigentlich unmöglich, es war bis jetzt unmöglich gewesen, hat es noch nie gegeben, dass Profi-Golfer mit so einem Score in der Schlussrunde noch gewonnen hat. Ricky Fowler etwa schon in Phoenix die Waste Management Open noch in der Schlussrunde aus der Hand gegeben und man hat schon im Zweifel überhaupt in der Lage, noch eine Führung durchzuziehen. Er hat ja nach drei Runden mit riesigem Vorsprung geführt und hat es dann auch geschafft, trotz eben Double und Triple Bogey mit zwei hervorragenden Löcher 17, 18, den Sieg noch zu holen. In der Schweiz gewonnen hat der EVZ Göpp-Sieger geworden. Ist das ein Hinweis darauf, dass dort die Winner-Mentalität auch für den Meistertitel könnte langen?
Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Die kann ich dir jetzt noch nicht beantworten, weil ich wollte auch die Messlatte Rapperswil, Jona, Lakers, ist halt nicht so hoch, wie wenn man im Playoff-Final zum Beispiel gegen den SC Bern würde spielen. Aber ich glaube, es könnte ein wichtiger Schritt in den Köpfen der Spieler gewesen sein.
Gut, das wäre schon wieder gewesen mit dem Podcast. Wir sind sehr froh, wenn eure Meinungen reinkommen, Anregungen und dann reagieren wir natürlich so, wie wir wollen. Danke vielmals fürs Zuhören. Bis nächste Woche.